Ich muss aber auch dazu sagen, Todoist ersetzt in keinster Weise irgendeine Projektmanagement-Software. Es ist mehr so für den Alltagsgebrauch. Herzlich willkommen beim Into Success Podcast. Heute wieder mit meinem lieben Kollegen Gerrit. Hallo Gerrit.
Hallo Patrick.
Hallo. So, wir haben uns ja heute gedacht, in unserem täglichen Leben als Projektmanager müssen wir ständig auch begleitet werden von kleinen Helferlein im Alltag, um Software sozusagen, die uns das Leben einfacher macht, die wir ständig benutzen, die wir täglich benutzen und die vielleicht viel zu wenig Erwähnung bisher gefunden haben, neben den großen, über die wir natürlich auch sprechen möchten. Hast du denn einen Favoriten, den du zum Beispiel gleich am Anfang rauspicken möchtest?
Also gleich am Anfang würde ich erstmal auf die Planung eingehen und da haben wir, dass du das sogar du mir auch empfohlen, gleich am Anfang, als ich bei euch angefangen habe, dass es Todoist. Und man könnte ja jetzt hier starten über den Vergleich, mit dem Vergleich zwischen Todoist und dem Microsoft-Äquivalent, zum Beispiel Planner oder To-Do selber von Microsoft.
Auf jeden Fall, können wir gerne machen. Microsoft hat ja damals, glaube ich, Wunderlist sogar gekauft, das Startup aus Berlin. Das ist dann in To-Do übergegangen und inzwischen ein Teil von Office 365. Und trotzdem bin ich bekennender To-Do-ist-Fan und nutze das deutlich lieber als das Microsoft-Pendant To-Do. Und ich kann dir auch relativ schnell erklären, weshalb. Im Grunde ähneln sich erstmal beide Programme auf den ersten Blick. Das bedeutet, man kann sich Listen oder bei Todoist sind es Projekte, aber es ist nichts anderes als eine Liste, anlegen für die verschiedenen Projekte, die man eben sofort für die verschiedenen Themen und kann sich da dann Aufgaben reinlegen. Und diese Aufgaben kann man auch in beiden Tools ganz problemlos zeitlich definieren, auf ein Datum, sogar auf eine Uhrzeit, wann man Erinnerungen kriegt. Man kann sich diese Listen auch mit Kollegen teilen und dann auch Zuweisungen machen, also reinschreiben, das ist jetzt dein Task, das ist mein Task. Man kann eben definieren, man hat schon angefangen mit der Aufgabe oder auch nicht. Beide Tools bieten inzwischen auch, glaube ich, eine Ansicht. Bei To-Do kann man, glaube ich, auch die Ansicht wechseln. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, dass es ein Board-Modus ist. Zumindest kann man das jetzt bei To-Do ist. Und hier merkt man schon, jetzt kommt der To-Do-ist-Fan raus, weil warum ist To-Do-ist für mich so der große Heilsbringer an der Stelle? Ich nutze es tatsächlich jeden Tag. Das ist das erste Tool, was ich benutze und oft auch das letzte Tool, was ich benutze, weil ich dann am Ende des Tages einfach nachschaue, habe ich alle meine Tasks erfüllt? Ist nicht immer der Fall, aber dann schiebe ich sie auf den nächsten Tag oder schon wieder ganz woanders hin. Ich habe für mich auch definiert, dass es nicht schlimm ist, wenn ich meinen Tag, wo ich mir am Anfang vornehme, diese 10 Sachen möchte ich schaffen und ich schaffe sie nicht. Da habe ich meinen inneren Frieden mit mir selbst gefunden, wo ich sage, es ist okay, Aufgaben auch zu verschieben. Das muss völlig in Ordnung sein. Aber jetzt komme ich weg von dem Tooling hin zur Philosophie. Was für mich Todoist so großartig macht, ist dieses plattformübergreifend überall verfügbar. Ich kann es integrieren in alles. Ich kann Shortcuts verwenden auf Windows, auf Apple, mit Siri und kann sagen, erinnere mich bitte an, und so weiter. Und das Schöne ist, dass es eben auch die Sprache versteht. Das heißt, wenn ich sage, erinnere mich Montag um 9 Uhr daran, Gerrit, dass wir die nächste Podcast-Folge planen müssen, dann nimmt er diese Informationen Montag 9 Uhr und im besten Fall auch noch Gerrit, weil ich für dich ein eigenes Projekt angelegt habe, wo ich sage, das sind die Themen, über die ich mit dir sprechen möchte und kategorisiert mir das automatisch rein. Und das ist für mich der wahnsinnig große Vorteil von Todoist zusätzlich zu vielen anderen Dingen, die Todoist für mich glücklich machen. Jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen. Nutzt du Todoist eigentlich auch? Bist du mehr der To-Do-Fan? Wie siehst du das?
Also ich selber wollte gerade auch an den Punkt eingreifen, wo du gesagt hast, mit der Spracherkennung. Das ist für mich so ein großer Vorteil, das einfach nebenbei on the fly mir Aufgaben einzustellen und nicht erst, okay, ich stelle mir, wie bei To-Do zum Beispiel, ich erstelle mir eine Aufgabe, ich gebe der Aufgabe einen Titel. Ich muss in ein anderes Feld reinklicken, um ein Fälligkeitsdatum zu auszuwählen. Ich muss die Person manuell hinzufügen. Wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast ein Projekt mit mir, ich habe auch selber ein Arbeitsprojekt, ich habe aber auch im privaten Leben mittlerweile nutze ich Todoist mit meiner Freundin zusammen, sodass wir uns dann da Aufgaben selber erstellen können, wenn es zum Beispiel auch um Haushalt geht. Bleiben wir jetzt aber auch bei der Arbeit. Es ist einfach ein enormer Zeitvorteil, finde ich. Wir haben eine Besprechung, wir machen on the fly eine Aufgabe und haben die sofort da. Und das ist für mich einfach der Punkt zu sagen, hey, hier, das ist super übersichtlich, wir können das schnell einstellen, ich kann es über die verschiedenen Geräte, also jetzt auf dem iPhone, auf dem Apple-Computer, auf dem Windows-Computer, das ist egal, wir können das auch über die Website abrufen, aber du hast, es ist synchronisiert sehr, sehr schnell natürlich auch. Aber ich finde auch vor allen Dingen dadurch, dass du bei Apple auch die Widget-Unterstützung hast, kannst du dir das gleich auf dein Arbeitshandy ziehen, hast dann gleich eine Übersicht, hey, was liegt heute an, was liegt morgen an. Also da bin ich von Todoist deutlich mehr überzeugt als von To-Do von Microsoft.
Du hast auch für mich jetzt wieder wichtige Punkte angesprochen. Eins der größten Probleme, die wir mit To-Do hatten, wir haben das natürlich intensiv auch genutzt, weil es ist ein Teil der Microsoft Office 365 Lizenz und ganzen Familie, ist die Synchronisation. Todoist hat uns da tatsächlich, glaube ich, noch nie im Stich gelassen. Wir tragen was ein und es ist sofort einfach sichtbar bei allen anderen. Bei To-Do hatten wir durchaus das Problem, dass was eingetragen wurde, dass schon vielleicht ein Task abgehakt wurde und das nicht passiert ist. Und wir nutzten To-Do auch für ein paar Automatisierungen, für ein paar Workflows bei uns. Zum Beispiel, wenn Rechnungen reinkommen bei uns in der Firma, dann landen die sofort in der To-Do-Liste, weil meistens hängt ein To-Do dran, was bedeutet, man muss etwas bezahlen. Und wenn eine Rechnung schon bezahlt wurde, dann oder wenn ich eine bezahlt habe und ich habe den Task dann abgehakt, ist es ab und zu vorgekommen, dass es tatsächlich nicht synchronisiert wurde. Und das ist es uns bei Todoist noch nie passiert.
Ja.
Ich muss aber auch dazu sagen, Todoist ersetzt in keinster Weise irgendeine Projektmanagement-Software. Es ist mehr so für den Alltagsgebrauch. Das kommt mir gerade in den Kopf und ich muss es einfach gleich niederschreiben. Dieses typische Brain-Offloading, so wie dieser Begriff so schön heißt, dass man gar nicht erst versucht, sich was zu merken, sondern einfach gleich praktisch runterschreibt. Und das hast du jetzt auch mehrfach beschrieben, dass es das Schöne ist, es ist immer sofort gleich richtig kategorisiert. Und dann muss man sich einfach nicht mehr darauf konzentrieren. Man kann sich praktisch auf andere Dinge, auf das Meeting weiter fokussieren. Was ich trotzdem mache im Kundenkontext, und das ist noch ein Feature, was ich hervorheben möchte, ich kann Listen nochmal unterteilen in sogenannte Abschnitte. Abschnitte bedeutet, ich mache einfach ein ganz klares Beispiel, ich habe die To-Do-Liste, die ist so benannt wie mein Kunde und darunter habe ich zum Beispiel Abschnitte für verschiedene Personen oder Abteilungen. Und wenn ich mit einer Person spreche oder wenn ich mit einer anderen Person spreche und dann merke, darüber muss ich aber mit XY sprechen, dann gebe ich einfach praktisch mein To-Do-List ein. Hier muss mit ihm drüber sprechen, am und so vielten. Und ich werde sofort, ist es dann richtig in einem richtigen Abschnitt bei meinem Kunden drin und das ist etwas, was ein großer Vorteil ist. Todoist ist bis zu einer gewissen Grenze umsonst. Die Grenze ist eine Anzahl von Projekten. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel. Ich glaube, 3 sind umsonst. Inzwischen bin ich bei der Bezahlversion, die so um die 30 Euro kostet im Jahr, angelangt, weil ich tatsächlich einen Mehrwert habe. Das ist ein Tool, was ich jeden Tag benutze und zwar ausgiebig. So wie du auch privat und beruflich, viel mehr beruflich als privat.
Genau. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit Planner, mit Microsoft Planner. Wir haben, To-Do ist es quasi, was ich jetzt auch aus meiner Erfahrung her sagen kann, ein Mix oder eine Kombination aus Microsoft To-Do und Microsoft Planner. Weil wir haben jetzt bei To-Do ist mittlerweile die Board-Ansicht, die hattest du ja schon mal erwähnt, die wir bei Microsoft To-Do nicht haben. Das heißt, wir können bei Microsoft To-Do, zusammenfassend nochmal gesagt, wir können unsere Aufgaben erstellen, wir können die Aufgaben priorisieren, wir können die Bearbeiter zuweisen, wir können uns Gruppen erstellen und in diesen Gruppen verschiedene Listen anlegen. Wir können uns aber diese Aufgabenlisten nicht nebeneinander legen, sodass wir jetzt, hätten wir ein Projekt und haben 15 Personen in diesem Projekt und jeder hat seine eigene To-Do-Liste, dann können wir die nicht nebeneinander legen, wer gerade was zu tun hat. Das müsstest du in einer Liste dann sammeln und da kommt schon wieder bei 15 Leuten, wenn jetzt jeder 5 Aufgaben hätte, bist du schon bei 75 Aufgaben, die in dieser Liste stehen und das ist natürlich unübersichtlich. Bei Planner hingegen hast du die Board-Ansicht, kannst dir dann auch deine eigenen Spalten erstellen und die beschriften. Du hast aber auch da wiederum den Schritt, dass du das nicht on the fly machen kannst. Also dass du wirklich, wie wir auch schon bei To-Do das Problem haben, dass es die Sprache nicht erkennt. Den Vorteil, den wir bei Planner und To-Do natürlich dann haben, ist, wir können das Ganze zum Beispiel in Microsoft Teams einbinden, wir können das in die anderen Microsoft-Bereiche einbinden, wie Outlook und das und so weiter verschicken. Allerdings ist es da natürlich die Frage, ist es dann trotzdem so gut benutzbar, wenn wir 15 Leute auch bei Planner drin haben, von der Übersichtlichkeit her? Da finde ich immer wieder bei To-Do ist die verschiedenen Kategorien, die Unterteilung für die verschiedenen Leute und die Ansicht super einfach, super simpel gemacht. Es ist, man findet sich schnell rein. Und da sehe ich einfach den Vorteil dabei aus. Also ich sehe nur den Vorteil bei To-Do und Planner wirklich, um es mit anderen Microsoft-Produkten zu benutzen.
Du sprichst genau den letzten Punkt an, diese Integration, die ist natürlich wahnsinnig wertvoll, gerade wenn man auch über die Viva-Mails nachdenkt, die man gerne ja auch täglich bekommt, wo man sagt, hey, du hast verschiedene Aufgaben noch, du musst noch dies und das machen. Da ist natürlich die Integration da ist die AI dahinter, die Integration dort natürlich besser macht. Denn Todoist und so weiter, es gibt Add-ins für alles, für Teams, für Outlook und so weiter. Ich nutze tatsächlich das Outlook-Add-in ab und zu, nicht allzu oft. Aber das ist natürlich richtig, da ist Planner und To-Do, die sind natürlich da besser integriert. Was schön ist in Planner, ist tatsächlich diese Board-Darstellung. Das kann man in To-Doist genauso machen. Also da gibt es, glaube ich, gar keine Unterscheidung. Man hat seine verschiedenen Buckets, die man benennen kann. Man kann es wie ein Kanban-Board benutzen. Und jetzt kommen wir tatsächlich in so einen Bereich, wenn ich sage, man kann es wie ein Kanban-Board benutzen, man sagt, man könnte es tatsächlich ähnlich schon fast für so ein kleines agiles Projekt benutzen. Da möchte ich jetzt zwei weitere Tools noch einfach mit reinbringen. Das eine ist Trello. Trello ist für die, die es auch nicht kennen, auch so ein Aufgabentool, was gleich mit der Board-Ansicht startet. Das heißt also, es ist mehr Richtung schon an Kanban angelegt. Also Backlog, To-Do, In Progress und dann, um es mal ganz einfach zu machen, und dazwischen verschiebe ich die Aufgaben. Ich kann auch Leute zuweisen. Das ist in der Vergangenheit stark genutzt worden. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr ganz so oft benutzt wird, weil Microsoft nachgezogen hat, weil es jetzt eben Tools gibt wie den Planner, weil es Unternehmenspolicies gibt, die eben sagen, wir haben Microsoft, dann lasst uns auch die Microsoft-Themen nutzen. Absolut verständlich. Und gleichzeitig gibt es auch noch Microsoft Project. Für den einen oder anderen, der mag sich noch an die wirkliche Software erinnern. Das Project war eine Software, die man sich installiert hat. Es gab auch einen Microsoft Project Server, auf den man wahrscheinlich noch bei ganz vielen Projekten und Unternehmen im Einsatz. Ich will es gar nicht kleinreden. Das ist natürlich die Software, mit der ich meine ganzen Gantt-Charts machen kann, mit der ich Ressourcenplanung machen kann, mit der ich das Financial Budgeting machen kann. Das ist wirklich so die Hardcore-Projektmanagement-Software, wenn es um Wasserfallprojekte geht. Und inzwischen gibt es eine Cloud-Variante, heißt eben project.microsoft.com, braucht eine extra Lizenz, ist also jetzt hat vielleicht nicht gerade jeder, der es mal ausprobieren möchte. Die Cloud-Variante ist eine extrem, extrem abgespeckte Variante. Und tatsächlich greife ich inzwischen schon wieder teilweise lieber zum Planner als zu der Project-Variante. Die Project-Variante nutze ich eher, wenn es um eine Visualisierung auf einer Zeitachse geht. Da ist sie ganz okay. Aber ansonsten bin ich eigentlich noch ein großer Fan der alten Software, wenn man da wirklich Abhängigkeiten definieren möchte. Weil gerade Abhängigkeiten, das ist so ein Punkt, da gehen dann die meisten dieser ganzen, ich sag mal, kleinen Aufgabenlisten-Softwaren, die gehen da so in die Knie, wo ich sage, ich muss erst das beenden, bevor ich das anfangen kann. Und wenn mir dann die Software sagt, hey, du hast hier, willst jetzt das beenden, aber es geht gar nicht, weil du hast das noch gar nicht beendet, ja, da hört es dann auf. Dann kommen wir aber in die Richtung, wo man sagt, okay, und dafür gibt es dann wieder so diese eigene Kategorie von großen Projektmanagement-Software, wie eben Microsoft Project, da kommt aber auch Asana, da kommt Monday, da kommt Notion. Da gibt es so viele große, die sich da inzwischen bewegen. Wir sind aber heute ja unterwegs für die kleinen Tools, die uns so das Leben noch leichter machen. Was fällt dir denn noch ein, was du noch so an kleinen Helferlein im Leben hast?
Stopp, bevor wir auf das nächste Thema, auf das nächste kleine Tool gehen, habe ich noch einen Punkt, den ich bei diesen kleinen Tools auch noch sehr mag, vor allen Dingen auch bei Planner, das ist die Übersicht, also die Diagramme, die Auswertung quasi von den Aufgaben, die zugewiesen sind. Also die Übersicht, wer wie viel Aufgaben zugewiesen bekommen hat, wer oder welche Aufgaben nicht zugewiesen wurden, wie die Priorität der Aufgaben sind und so weiter und so fort. Und da ist jetzt die Frage, das habe ich bisher bei Todoist nicht gesehen, ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Hast du damit aber schon mal Erfahrung gehabt, ob Todoist eine Art Analyse durchführt, wenn du jetzt ein Projekt erstellt hast?
Tatsächlich ist das ein guter Punkt, den habe ich bei Todoist nicht gesehen und ich behaupte auch ganz frech, den gibt es bei Todoist nicht, dass ich sehen kann, wer hat wie viel sich vielleicht auch gerade schon geschafft. Ich habe eine Eigendarstellung in einer gewissen Art und Weise, das nennt sich bei Todoist diese Karma-Punkte, eine Art Incentivierungssystem, die sich Todoist ausgedacht hat, damit man mehr Tasks pro Tag abschließt. Ich habe es ausgeschaltet. aber um zu sehen, wie ist auch die Verteilung zwischen Kollegen und so weiter, das gibt es tatsächlich bei Todoist.
Okay.
So nicht. Das ist ein guter Punkt.
Das wäre ja vielleicht nochmal ein Vorschlag, den man den Entwicklern schicken könnte.
Definitiv. Tut dir keinen Zwang an. jedem das Seine. Ne? Das,
okay. Aber dann kommen wir mal zu unserem nächsten kleinen Tool. Ich würde vorschlagen, wir reden einmal über Crisp. Crisp ist ein Tool, welches die Audioqualität in Videocalls oder in Telcos über einen PC verbessert, beziehungsweise vor allen Dingen auch Hintergrundgeräusche rausfiltert. Und das passiert über eine KI, die dich dann noch über die Zeit länger kennenlernt, deinen Hintergrund auch wahrscheinlich mehr scannt. So könnte ich mir das vorstellen, passiert das. Und dann auch wenn du zum Beispiel in einem Café sitzt oder in der Bahn sitzt und du neben dir sprechen Leute, die aber nicht direkt in dein Mikrofon reinsprechen. Das lernt Crisp, beziehungsweise merkt Crisp und filtert diese Geräuschkulisse im Hintergrund schon raus. Crisp ist dann ein Tool, was, ich glaube, pro Tag 90 Minuten Freiminuten hat und sonst musst du es bezahlen. Ich bin mir gerade über die Kosten nicht sicher.
Das müssten auch so, ja, ich glaube, es sind inzwischen auch 30 bis 40 Dollar im Jahr kostet das, glaube ich. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein enormer Vorteil. Also es ist nicht nur, dass es die Audioqualität steigert selber, aber vor allen Dingen die Geräuschkulisse rausfiltert. Nicht viele Tools machen das. Microsoft Teams fängt mittlerweile ja damit an. Da wird auch schon viel rausgefiltert, aber wie das immer so ist, wenn du, wie bei Microsoft in dem Fall, in vielen Bereichen Software entwickelst, hast du dann vielleicht nicht unbedingt die Perfektion selber im Tool drin. Und da ist Crisp sehr gut, können wir empfehlen, benutzen wir auch. Die haben sich darauf spezialisiert, die haben das nicht nur über diese Software, die haben das auch in anderen Tools mittlerweile. Wenn man zum Beispiel mal Discord nimmt, ist Crisp eingebaut und dadurch lernen die natürlich auch sehr, sehr viel, wenn die Leute das da auch benutzen. Was ist denn deine Meinung zu Crisp?
Ja, wie bei Todoist auch bin ich einer der größten Fans dieser Software. Ich nutze sie seit Jahren und auch dafür zahle ich, weil sie macht mein Leben deutlich angenehmer. Wie du schon gesagt hast, sie filtert Hintergrundgeräusche auch raus. Aber man muss dazu sagen, sie filtert das auf Bedarf auch auf beiden Seiten heraus. Das bedeutet, wenn also mein Gegenüber gerade in einer Umgebung sitzt, wo der Nachbar bohrt und er dann sagt, ah, Patrick, es tut mir leid, ich habe so viel Hintergrundgeräusche, dann drücke ich bei mir so einen kleinen Schalter um und jetzt ist meine Gegenseite auch praktisch Teil dieser Noise-Cancellation-Geschichte und ich höre nichts mehr davon und er kann, für ihn tut es mir natürlich leid, mein Gegenüber hört immer noch die Geräusche in seiner Wohnung, aber ich höre sie nicht mehr. Das heißt, es ist auch in beide Richtungen einschaltbar. Chris befindet sich natürlich in einem hart umkämpften Markt. Seit der Pandemie, die ganze Welt nutzt nur noch Teams, Zoom, also die ganzen Videokonferenzsysteme. Alle bauen inzwischen diese Noise Cancellation ein, arbeiten dran. Es ist auch eine ständige Verbesserung. Meiner Erfahrung nach ist noch niemand so weit wie Crisp. Ich weiß allerdings nicht, wie lange Crisp noch eine Zukunft hat. Für aktuell ist es definitiv die deutlich beste Software, auch wenn es vor allem um plötzliche Geräusche geht. Also ich glaube, für Software ist es ja immer einfach, beständige Hintergrundkulisse rauszunehmen. Also praktisch so ein Rauschen oder so, das ist natürlich so der einfachste Fall, wenn du so ein Meeresrauschen hast zum Beispiel, das ist einfach klar, dass das rein schnell geht, aber wenn plötzlich hinter dir ein Hund bellt, ein Kind schreit und so weiter, ist Crisp unschlagbar, man hört davon gar nichts und es gibt einem eine extreme Sicherheit, gerade wenn man vor einem größeren Publikum präsentieren muss, online natürlich, und man weiß, jetzt ist mir wurscht, ob im Hintergrund gerade Staub gesaugt wird, ob der Nachbar seinen Bohrer einschaltet. Ich muss mich dafür nicht mehr entschuldigen, weil ich weiß, mein Gegenüber hört es nicht. Das habe ich über die letzten Jahre ausreichend oft getestet in allen Situationen. Ich saß im Auto schon mit virtuellem Hintergrund heutzutage und frage mein Gegenüber, hörst du irgendetwas von den Geräuschen, und Autos sind laut, für Mikrofone ganz besonders, und es war immer die Aussage, nein. Man braucht, um da die Perfektion zu bekommen, am besten natürlich auch noch ein gutes Mikrofon. Gegen schlechte Mikrofone kann Crisp auch nicht helfen. Das muss man dazu sagen. Wir haben natürlich inzwischen alle ganz gute Mikrofone für uns, nicht zuletzt, um auch Podcasts aufzunehmen. Ich bin, das ist vielleicht ein kleiner Tipp, noch am Rande ein großer Fan von dem Rode NT USB Mini. Das ist ein kleines 80-Euro Mikrofon, was man einfach per USB an den Rechner hängt. Schlägt alle anderen Mikrofone bei weitem. Es ist zum Mitnehmen okay. Nichts für die Hosentasche, muss man auch sagen. Aber in das spreche ich zum Beispiel gerade ein. Und was soll ich noch zu Crisp sagen? Ich glaube, wir haben alles zu Crisp gesagt. Ganz, ganz großer Fan. 90 Minuten pro Tag sind umsonst. Also wenn man es mal nur gelegentlich benutzt oder nur für ein bestimmtes Meeting am Tag. Es ist noch deutlich, deutlich besser als alles, was in Zoom, in all den anderen Software-Teams mit drin ist. Aber die holen auf.
Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass diese Schiene von Software oder Chris speziell vielleicht auch zurzeit die beste ist, aber dass sich das ändert, beziehungsweise dass das irgendwann vielleicht auch nicht mehr benötigt wird von dieser Software her. Willst du darauf nochmal kurz eingehen? Sagst du jetzt, dass es, weil die Pandemie jetzt vorbei ist, dass wir bald wieder zu den Vor-Ort-Meetings mehr gehen, oder?
Nein, das ist, weil wir uns, wir befinden uns ja in einem dynamischen Umfeld, gerade was IT angeht. Es ist ja kein statisches Feld, die Welt verändert sich ständig. Und ich glaube, die da am schwersten mit zu kämpfen haben, sind die Großen, wie zum Beispiel Microsoft, die das extrem gut machen und versuchen immer am Ball zu bleiben. Um jetzt ein anderes Beispiel zu sagen, was wir auch noch hier erwähnen sollten, Miro oder Moral, zwei Tools, die ich jetzt als Whiteboard Collaboration Online Tools mal so ganz grob übertiteln würde, wo Microsoft versucht, mit Microsoft Whiteboard nachzuziehen, auch noch nicht da ist, wo die anderen sind. Man könnte auch sagen, weit weg noch davon sind, aber sie holen auf. Und das meine ich mit, die Großen versuchen natürlich, alles zu integrieren. Und das ist auch ihr gutes Recht und das müssen sie auch machen, weil die Vergangenheit hat eben das Gegenteil gezeigt. In der Vergangenheit hat eine Firma sich damit herumschlagen müssen, welche Software erlaubt man alles an einem Standort oder für ein Team und so weiter. Und dann wollten Miro haben, die wollten Trello haben. Und dann hat man am Ende einen Pool von Software. Und auch da weiß ich, das ist heutzutage immer noch ein großes Problem von Unternehmen. Und dann gibt es aber auch die sagen, warum denn? Wir haben doch jetzt Microsoft. Wir haben die zum Beispiel größten Lizenzen gekauft, da alles drin, wir haben einen Riesenvertrag. Da kann man doch alles nutzen. Wir brauchen kein Todoist mehr, wir brauchen kein Miro mehr. Das ist doch alles da. Wir haben Whiteboard. Und da muss ich auch einmal die Brücke für Microsoft 365 oder da, das, mein Herz schlägt da absolut dafür, weil die machen einen verdammt guten Job, um das alles zu integrieren, auch vor allem alles in Teams zu integrieren. Jetzt noch mit Viva und Engage und was da alles noch dazu kommt, dass man eigentlich aus einer Hand leben kann. Und man braucht kein Atlassian, Jira noch zusätzlich, weil man hat jetzt eben zum Beispiel die Planner-Integration oder Azure DevOps, was deutlich mehr in die Jira-Richtung geht. Also Microsoft macht da extrem viel und deswegen mein Kommentar Richtung CRISP, die, wie du es ja schon gesagt hast, die ganzen Toolhersteller bauen das jetzt selber ein, kaufen sich das Know-how ein, kaufen sich oder entwickeln auch selbst praktisch die AI weiter. Ein großer Vorteil von CRISP zum Beispiel auf Windows zurzeit ist, dass man seine eigene Stimme antrainieren kann. Und da kann man sich das wirklich so vorstellen. Großes Problem ja heutzutage, man arbeitet ja oft nicht mehr alleine von zu Hause, sondern die Partner sind ebenfalls zu Hause, arbeiten auch zu Hause. Dann reicht der Wohnzimmertisch vielleicht gerade noch aus, um gemeinsam dran zu arbeiten, aber gemeinsam in Calls zu sein, wird schon wieder schwierig wegen den Hintergrundgeräuschen. Und CRISP filtert da eben inzwischen schon die Stimme des anderen automatisch raus, weil man seine eigene Stimme antrainiert hat. Wenn man jetzt noch gute Kopfhörer hat und den anderen auch praktisch für sich selbst ausschließen kann, dann ist das quasi wie ein Jackpot und man kann tatsächlich dieses Arbeiten von überall aus wird deutlich angenehmer. Und das ist eben heute noch der Vorteil von CRISP und zukünftig, glaube ich, werden die anderen nachziehen. Das wird alles nicht so schnell gehen, das wird alles nicht morgen kommen. Ich kenne die Roadmap von CRISP, die ist auf YouTube auch veröffentlicht. Da kommt noch einiges, woran auch die noch arbeiten, was wahrscheinlich wieder 10 Jahre voraus ist, was die anderen machen. Aber so meinte ich das.
Okay, verstanden.
Die anderen Themen. Und das Gleiche ist eben für Miro und Mural. Und ich komme nicht aus dem Reden, ich weiß, und ich kriege keinen Punkt und komme mal hin, aber die zwei Tools haben definitiv nochmal eine Erwähnung von mir verdient, denn auch die nutze ich fast täglich, einfach zur Visualisierung. Und wenn es nur remote ist, wo ich sage, ich habe die Verbindung nicht verstanden, lass uns mal ganz kurz an so ein Board setzen. Und ich habe nicht immer mein iPad dabei, wo ich noch irgendwie was zeichnen kann, wo ich einen Stift habe. Und dafür sind die beiden Tools enorm gut. Sie können inzwischen extrem viel, gerade was auch so Workshop-Formate angeht, nutze ich es extrem oft.
Okay, verstanden. Danke für diese Information, auch für die Roadmap von CRISP. Das werde ich mir gleich im Folgenden auch nochmal nach unserer Aufnahme hier anschauen. Und dann kommen wir nochmal zu einem letzten Tool, was wir noch einmal erwähnen wollen, und das ist simplymeet.me, so heißt die Seite, das Tool SimplyMeet. Das hast auch du mir vorgestellt, Patrick. Und möchtest du mir da vielleicht nochmal genauer erklären bzw. erzählen, was es ist und ob vor allen Dingen, ob du es noch weiterhin nutzt.
Tatsächlich nutze ich es. Also SimplyMeet.me ist nichts anderes als ein Ableger von dem deutlich bekannteren Calendly. Das sind kleine Cloud-Software-Helferlein, an denen man seinen eigenen Kalender anbindet. Und die zeigen dann praktisch öffentlich auf einer Webseite deine Verfügbarkeit an. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir einen Termin reinbuchen möchte, dann kann ich ihm einen Link, in meinem Fall ist es jetzt simplymeet.me/meetpatrick geben. Und er kann dann, oder die entsprechende Person kann sich dann bei mir einen Termin einbuchen. So, und da muss man natürlich jetzt unterscheiden, wann ist dieser Anwendungsfall sinnvoll? Arbeite ich jetzt in einem Unternehmen mit Microsoft 365 zum Beispiel, dann habe ich diesen Fall wahrscheinlich sehr selten, weil meine Free-Busy-Informationen, also die Zeiten, wann ich verfügbar bin und wann ich busy bin, die stehen über Exchange, also im Outlook, automatisch allen meinen Kollegen zur Verfügung. Inzwischen kann ich auch Partnerunternehmen definieren als Administrator und kann sagen, wir arbeiten so viel mit einer, zum Beispiel Accenture zusammen, dann kann ich die Kalender praktisch auch gegenseitig teilen. Ich mache eine Vertrauensstellung und dann sehe ich auch die Free-Busy-Zeiten von Kalender. Und wenn das alles mein täglich Brot ist, dann brauche ich dieses Tool nicht. Wir sind in der Beratungsbranche. Wir haben ganz viel mit externen Personen zu tun, wo man einen Termin mal schnell finden muss. Und dort ist dieses Tool dann deutlich von Vorteil, wenn ich jemandem einfach nur einen Link schicke und sage, stell du mir einfach den Termin ein, hier ist meine Verfügbarkeit. Ich kann meine Verfügbarkeit also nach außen zeigen. Und jetzt ein großer Vorteil, warum ich SimplyMeet auch gerne nutze. Ich habe eben nicht nur den einen Kalender. Die meisten haben den nicht. Die meisten haben noch einen privaten Kalender wahrscheinlich dazu. Aber in unserem Fall haben wir noch 1, 2, 3 weitere Kundenkalender, die wir ja auch pflegen müssen. Und SimplyMeet und auch Calendly haben die Möglichkeit, all diese Kalender praktisch zu vereinen und dann eben zu wissen, da hat er zwar Zeit in dem Kalender, aber da hat er einen Kundentermin bei XY. Das funktioniert also gerade nicht für ihn. Calendly kann genau das Gleiche, kostet dafür allerdings recht schnell etwas, gerade wenn man mehrere Kalender anwenden möchte. Und da ist SimplyMeet etwas leichter. Cool. Oder etwas flexibler, um vielleicht das richtig zu sagen, bevor da Kosten anfangen. Deswegen, das nutze ich in der kostenlosen Variante. Und während wir gerade darüber sprechen, beziehungsweise während ich wieder mal sehr viel darüber spreche, fällt mir noch das Tool FindTime von Microsoft ein, was unbedingt noch erwähnt werden muss. Das ist ein absolut tolles Tool, wenn es darum geht, einen Zeitslot mit mehreren Kollegen zu finden, über verschiedene Firmen übergreifend. Also nicht nur 1:1 Gespräche, sondern wofür SimplyMeet eigentlich hauptsächlich da ist. Sondern wenn ich sage, ich muss jetzt mal mit dem Distributor, mit dem Softwarehersteller und dem Kunden ein Gespräch finden, dann schicke ich praktisch über FindTime 10, 5 Zeitvorschläge, Zeitfenster raus, die automatisch dann bei mir schon im Kalender geblockt sind, sodass kein anderer mehr sie blocken kann. Jeder kann abstimmen, man kann auch Favoriten abgeben und am Ende, wenn alle abgestimmt haben, sagt man, okay, wir nehmen den, wo sich alle drauf geeinigt haben und automatisch ist mein Kalender wieder gepflegt. Die anderen optionalen Termine sind raus und deswegen ganz spontan noch am Ende FindTime.
Sehr cool. Ich muss noch eine Sache sagen und zwar, was ich bei SimplyMeet noch sehr cool finde, ist, dass du dir Zeiten zwischen deinen Meetings einstellen kannst, die nicht belegt werden. Das heißt also, dass du jetzt nicht unbedingt, du bist in einem 2-Stunden-Meeting und dir stellt irgendwer für einen direkt nach diesem 2-Stunden-Meeting ein nächstes Meeting ein, über eine Stunde. Und so kannst du ja dann dir Blockerzeiten einstellen, dass du sagst, hey, nach einem Meeting kann ich 15 Minuten kein Meeting eingestellt bekommen, sodass ich die Zeit habe, entweder falls das Meeting davor überzieht oder falls man eine Pause braucht. Soll man ja auch brauchen, habe ich gehört, dass man da noch ein bisschen Freizeit hat und sich erholen kann, auf Toilette gehen kann, sich Wasser holen kann, aber auch einfach aufs nächste Meeting vorbereiten kann. Das ist aber viel wert.
Dankeschön, dass du dieses Feature erwähnst. Das ist tatsächlich Gold wert. Ein Feature, was ich tatsächlich in Outlook vermisse, dass ich sowas als Standardeinstellung habe. Mit Sicherheit nicht einfach, wahrscheinlich auch der Grund, warum es noch nicht da ist, aber ein Feature, was ich vermisse. Lieber Gerrit, ganz herzlichen Dank. Wir haben es jetzt, glaube ich, schon mehrfach versucht, dass wir zum Ende kommen. Wir schaffen es jetzt.
Schaffen wir es.
Ich glaube, wir haben wunderbare Tools herausgearbeitet, hoffentlich für den einen oder anderen Dinge herausgearbeitet oder erwähnt, die man noch nicht kennt. Wir verlinken alle Tools in der Beschreibung und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit mir diese Aufzeichnung gemacht hast.
Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.